ARD Sounds.
Radiowissen. Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von Bayern 2 in ARD Sounds.
Am kleinen Flugplatz über Eichstätt im alten Mühltal wird ein Segelflugzeug in einer Winde in die Luft gezogen. Pilot Björn Kürten ist Fluglehrer beim Eichstätter Fliegerverein. Existenziell für Segelflieger, wie auch für Gleitschirm- oder Drachenflieger, sind Aufwinde, also Thermik. Und die zu finden, ist die Kunst des motorlosen Fliegens.
Einmal muss man halt Thermik fliegen können oder die Aufwinde ausnutzen. Und das ist, ich sag mal, so ein bisschen eine handwerkliche Geschichte. Die Thermik ist ja ein Schlauch aufsteigender Luft und in der Mitte steigt es am stärksten. Und dann möchte ich natürlich möglichst da sauber um diese Mitte rumsteigen, weil ich da das beste Steigen habe. Ne? Weil je schneller ich Höhe gewinne, desto eher kann ich auch wieder Strecke machen. Und die andere Sache ist natürlich auch Erfahrung und Verständnis von Meteorologie, um die Thermik überhaupt zu finden.
Mit solchen Aufwinden sind bis 3000 Meter Höhengewinn innerhalb von wenigen Minuten kein Problem. Bei entsprechender Wetter- und Windlage können Segelflieger mehrere Stunden und an die 1000 Kilometer weit segeln. Thermik entsteht dadurch, dass die Sonne die Luft in Bodennähe erwärmt, wodurch sich diese nach oben bewegt. Für den Segelflieger ist es fast wie ein Aufzug.
Diese blumenkohlartigen Wolken, also diese Cumuluswolken, die entstehen durch Thermik. Also da steigt halt die Luft auf und in der Luft ist ja Wasserdampf. Und irgendwann kondensiert dann halt das Wasser da drin und dann bildet sich diese Wolke. Dann ist auch die Frage, wo darunter ist die Thermik. Und dann gibt es noch andere Aufwindformen, wie zum Beispiel der Hangaufwind. Also wenn der Wind an einem Hang entlang streicht, dann muss er natürlich mit dem Hang nach oben steigen. Da kann man auch mitsteigen. Oder die nächste Geschichte ist die Welle, also wo ich mehrere Hänge habe. Dann schwingt sich das auf bis in Höhen, wo auch Verkehrsflugzeuge fliegen. Und mit den Höhen, die man da erreichen kann, kann man natürlich auch Strecke machen.
Aufwinde oder auch ihr Gegenteil, Abwinde bzw. Fallwinde, sind lokal sehr begrenzte Begebenheiten, die durch einzelne Wolken und die geologische Struktur, also Täler, Hügel, Hänge, beeinflusst werden. Ebenso wie Gegen-, Rücken- oder Seitenwind, wie man ihn auf dem Fahrrad erfährt, sind das meteorologisch gesehen eigentlich keine Winde, sondern Luftbewegungen. Überregionale Winde werden in ganz anderen Höhen gebildet. Maßgeblich verantwortlich sind die sogenannten Jetstreams, die in mehreren tausend Metern über der Erdoberfläche mit Geschwindigkeiten von bis zu 600 Kilometern in der Stunde unterwegs sind.
Jetstream, das sind Windsysteme, die teilweise die gesamte Erde umspannen und üblicherweise am stärksten etwa in 10 Kilometer Höhe um die Erde herum wehen. Und je nachdem, wo wir uns gerade auf der nördlichen oder südlichen Seite dieses Jetstreams, dieses Polarfrontjets befinden, ist es kühler oder wärmer bei uns.
Dr. Hauke Schmidt, Atmosphärenwissenschaftler am Max-Planck-Institut für Meteorologie in Hamburg.
Der Wind bringt Feuchtigkeit aus feuchteren Regionen in trockenere Regionen. Das wissen wir zum Beispiel in Deutschland relativ gut. Wenn wir westliche Winde haben, dann bringt das üblicherweise Feuchtigkeit vom Atlantik zu uns. Wenn wir östliche Winde haben, dann kommt der Wind eben üblicherweise von größeren Landregionen und dann ist die Luft üblicherweise trockener.
In den Wetterberichten ist dann die Rede von einem Azorenhoch oder einem Islandtief. Was aber ist eigentlich ein Wind?
Wind ist bewegte Luft. Das heißt, alles, was in der Luft ist, was leicht genug ist, um mit der Luft bewegt zu werden, wird auch vom Wind transportiert. Luft, das ist eben im Wesentlichen Stickstoff und Sauerstoff, aber eben auch alle anderen Gase, die in der Luft vorhanden sind, werden natürlich auch transportiert. Das heißt, auch Schadstoffe aus Emissionen, industrielle Fahrzeugemissionen, Stickoxide, Ozon zum Beispiel, CO2 natürlich auch, all das wird mit der Luft mittransportiert.
Wind kennt keine Grenzen und kaum Distanzen. Menschen in Bayern wundern sich immer wieder, ockergelben Wüstenstaub auf den Fensterscheiben zu finden. Den Sand tragen Winde aus Afrika über Mittelmeer und Alpen bis zu uns. Ein anderes Windphänomen, das man vor allem in Bayern regelmäßig zu spüren bekommt, ist der Föhn. Der Südtiroler Gletscherforscher Professor Georg Kaser beschäftigt sich eingehend mit klimatischen Bedingungen und Veränderungen gerade im Alpenraum.
Föhn ist so eine großräumige Anströmung, die dann plötzlich nach oben gedrängt wird, wenn also von Süden her eine Anströmung kommt. Das führt dann zu einer Beschleunigung über den Gipfelkamm durch und hinten geht es weit in das Flachland hinaus mit diesen hochfrequenten Wellenschlägen, die uns so Kopfweh machen. Also die beiden unangenehmen Phänomene, einerseits ungewöhnlich warm für das, was Stunden vorher noch war, und eben diese hochfrequenten Wellenschläge, die auch registriert werden können mit Druckmessgeräten, und die machen uns so das eigenartige Gefühl. Zuerst ein bisschen aufputschend, aber auf Dauer dann eigentlich schon niederschlagend.
Einen angenehmen Effekt hat der Föhn auch. Er reinigt die Luft im Alpenraum und Voralpenland.
Der räumt einmal ganz sicher sehr, sehr viel zur Seite. Und wenn einmal die Tröpfchen alle verdunstet sind, dann habe ich eine sehr, sehr klare Luft. Den ganzen Schmutz, der sich so ansammelt, sei es Staub natürlicher, sei es die anthropogene Luftverschmutzung, das wird dann ausgeblasen, ja, irgendwo hin.
Winde sind Luftmassen, die sich immer vom hohen zum niedrigen Druck bewegen. Druckunterschiede resultieren wiederum aus Temperaturunterschieden. Und die sind in der Bergwelt besonders relevant.
Dann gibt es natürlich die Sonnenhänge, die stärker erwärmt werden. Da wird die Luft aufsteigen, und die Schattenhänge, wo die Luft absinken wird. Immer wenn ich vom Boden her kalte Luft habe, dann habe ich ein Ausfließen. Wenn ich warme Luft habe, dann habe ich ein Aufsteigen. Das führt dann so zu Talwindzirkulationen. In der Nacht fließt aus den Alpentälern, aus den großen, die kühle Luft hinaus, wenn schönes Wetter ist. Und im Laufe des Tages baut sich diese Pumpe wieder auf, und es wird also aus dem Alpenvorland Luftmasse bis weit in die Gebirge hinein gehoben und hineingebracht und weit über die Gipfel hinaufgebracht.
Der Wind, das himmlische Kind. Antworten im Märchen Hänsel und Gretel auf die Frage der bösen Hexe, wer denn an ihrem Schokoladenhaus knabbert. Wind weht, Wind pfeift, Wind heult, Wind bläst. Für die Menschen war Wind schon immer ein mystisches Naturereignis. In der Antike galt Wind neben Erde, Wasser und Feuer als Naturelement. Im antiken Griechenland gab es mit Aiolos einen eigenen Gott des Windes. In der altgriechischen Mythologie hatten sogar die Winde aus den verschiedenen Himmelsrichtungen eigene Gottheiten. Boreas für den Nordwind, Zephyros für den Westwind, Notos für den Südwind und Euros für den Ostwind. Im Ägypten der Pharaonenzeit wurde Amun als Gott des Windes und Seth als Gott der Stürme und des Wüstenwindes angebetet. Im Hinduismus gilt Vayu als Wind des Gottes und des Atems. Wind kann gespenstisch wirken und gefährlich. Wissenschaftler beschäftigen sich seit dem Mittelalter intensiv mit dem Thema Wind. Im 15. Jahrhundert wurde das erste Anemometer zum exakten Messen von Windgeschwindigkeiten erfunden. Es ging auch um die reinigende Wirkung von Winden während der Seuchen. Man hoffte, der Wind könnte Pest und Cholera aus den Städten blasen. Im 17. Jahrhundert wurde das erste Barometer zum Messen von Luftdruck gebaut. Im 18. Jahrhundert entstanden Wetterstationen sowie Windkarten. Der deutsche Forscher Alexander von Humboldt untersuchte Luftströmungen und deren Einfluss auf das Klima. Der Berliner gilt als Begründer der Klimatologie. Elementar war das Wissen über Winde für die Segelschifffahrt und damit für den Welthandel, etwa über den Atlantik. Mit diesem Thema befasst sich die Atmosphärenforscherin Dr. Julia Windmiller eingehend.
Der Wind in den Tropen ist sehr viel konstanter, als wir das in unseren Breitengraden kennen. Und das war natürlich vorteilhaft für die Segelschifffahrt, weil man sich einfach darauf verlassen konnte, dass der Wind sehr konstant in eine Richtung weht und man sich deshalb überlegen konnte, wie kann ich am einfachsten meine Handelsrouten aufbauen, um eben diesen Wind auszunutzen. Und man sieht auch schön, wie zentral der Handel für die Passatwinde ist. Wenn man sich den englischen Namen anschaut für die Passatwinde, da nennt man die Trade Winds, was so viel bedeutet wie Winde für den Handel. Und das hatte dann natürlich einen Einfluss darauf, wann man welche Waren wohin transportieren konnte.
Eine Studie von Julia Windmiller für das Max-Planck-Institut für Meteorologie hat sich mit den bei Seefahrern berüchtigten Windflauten im Atlantik beschäftigt, den sogenannten Doldrums. Diese sorgten dafür, dass Segelschiffe tagelang nicht von der Stelle kamen.
Die Doldrums treten in der Region auf, in der die Passatwinde aufeinandertreffen. Und das weiß man schon sehr lange. Also man weiß schon lange, dass das die Region ist, die für die Schifffahrt kritisch ist. Und was meine Arbeit zu den Doldrums gezeigt hat, ist, dass die Luft eben dort absinkt. Und was es wirklich zeigt, ist, dass unser ganz grundlegendes Verständnis für diese Region und was den Wind dort am Boden ausmacht, falsch war.
Bisher glaubte man nämlich, dass aufsteigende Luft für diese Windflauten sorgt. Diese Erkenntnis ist bedeutsam, wenn es generell um das Entstehen von Winden und damit um die Erforschung von Klimaveränderungen geht. Und auch Winde, die von den Ozeanen aus auf Land treffen, sind besonders spannend für die Atmosphärenforschung.
Es gibt Winde, die praktisch nur in Küstennähe auftreten, da sie von dem Temperaturunterschied zwischen Land und Meer angetrieben werden. Man kennt das aus dem Urlaub, tagsüber scheint die Sonne und das Land erwärmt sich sehr stark. Und wenn man aber über dem Ozean ist, ist es immer noch relativ angenehm und kühl. Und nachts dreht sich das um. Diese Temperaturunterschiede können Winde verursachen. Also man kann ganz vereinfacht sagen, da wo es am wärmsten ist, steigt die Luft auf. Und wenn die Luft irgendwo aufsteigt, dann muss von irgendwo anders Luft nachfließen. Und dieses Nachfließen, das spürt man am Boden als Wind.
Manche Urlauber sind wahre Windexperten, da sie regelmäßig an der kroatischen Adriaküste mit der Bora zu kämpfen haben, an der französischen Riviera mit dem Mistral, auf den Kanarischen Inseln mit der Kalima oder im südlichen Asien mit dem Monsun. Erreicht ein Wind 75 Kilometer in der Stunde und mehr, also Windstärke 9, spricht man von einem Sturm. Ab Windstärke 12 ist es ein Orkan. Je nach geografischer Lage haben Wirbelstürme eigene Namen. Im Pazifik Taifun, im Indischen Ozean Zyklon, am Atlantik und in der Karibik Hurricane.
Hurricanes sind besonders starke tropische Wirbelstürme. Und besonders stark bedeutet in dem Fall, dass über einen gewissen Zeitraum Geschwindigkeiten von 120 Kilometer pro Stunde überschritten werden. Hurricanes entstehen im Prinzip aus relativ klassischen tropischen Gewitterwolken. Durch den starken Bodenwind wird Energie aus dem Ozean freigesetzt. Und diese extra Wärme führt dann dazu, dass mehr Energie in dem Hurricane ist. Wenn sich die Meeresoberflächentemperatur erhöht, kann der Hurricane eben mehr Energie aus der Oberfläche ziehen.
Wirbelstürme und ihre oft katastrophalen Verwüstungen sind omnipräsent in den Medien. Man hat den Eindruck, Häufigkeit und Heftigkeit nehmen zu. Welche Rolle spielt dabei der Klimawandel? Etwas überraschend ist die Erkenntnis der Wissenschaft, dass starke Winde weniger oft wehen. Aber wenn sie sich zu Stürmen entwickeln, dann werden sie intensiver und für die Menschen gefährlicher.
Wir wissen, wenn sich das Klima erwärmt, gibt es mehr Feuchtigkeit in der Atmosphäre. Und diese Feuchtigkeit wird oft umgewandelt in Regen. Und diese Umwandlung in Regen setzt Energie frei. Und das ist ein ganz elementarer Energielieferant für Stürme. Und das heißt, die Intensität dieser Stürme und der Winde, die sie erzeugen, nimmt zu.
Bei sehr schweren Gewittern können Stürme kurzzeitig 500 Kilometer pro Stunde erreichen. Superzellen können Tornados erzeugen, die auf relativ kleiner Fläche von einigen Metern bis zu einem Kilometer wüten. In der südlichen Hemisphäre, zwischen 40. und 70. südlicher Breite, also in Patagonien in Südamerika oder auf der Südinsel Neuseelands, sind Extremwinde normal. Je weiter im Süden gemessen wird, umso stärker blasen die Winde. Die sogenannten Roaring Forties, also donnernden 40er, die Furious 50s, die wütenden 50er und die Screaming 60s, also die schreienden 60er, sind benannt nach den Breitengraden. In Deutschland war der kräftigste gemessene Wind 335 Kilometer in der Stunde schnell. Das war 1985 auf der Zugspitze. Über solche Windmessungen kann Dr. David Kont, Astronom und Physiker an der Universitätssternwarte der Ludwig-Maximilians-Universität München, nur lächeln. Er forscht über Winde im Weltall. Das funktioniert natürlich nicht mit herkömmlichen Windmessgeräten, sondern durch Modellrechnungen. Zusammen mit einem internationalen Team hat David Kont einen ziemlich schnellen Wind errechnet. Der Exoplanet WASP 127b, der sich 500 Lichtjahre entfernt außerhalb unseres Sonnensystems bewegt, wird von Winden mit bis zu 33.000 Kilometern pro Stunde umweht. Dazu muss man aber wissen, dass die Erde noch flotter mit 107.000 km/h um die Sonne rast, also dreimal so schnell. Nur spüren wir auf der Erde nichts von diesem irrwitzigen Tempo.
Man könnte sich jetzt auch die Frage stellen, warum man, wenn man im ICE sitzt, keinen Fahrtwind von 250 km pro Stunde spürt. Und im ICE-Abteil, da ist einfach die Luft drinnen und die reißt mit dem ICE mit. Und deswegen gibt es da im Abteil keinen Wind. Und genau dasselbe ist auch mit der Erdatmosphäre. Die Erdatmosphäre ist auch im Grunde genommen an die Erde gebunden, reißt mit der Erde mit. Und obwohl die Erde mit 30 km pro Sekunde um die Sonne rast, spürt man da eigentlich nichts.
Und warum will die Wissenschaft dann wissen, was für Winde im Weltall wehen?
Es geht eigentlich darum, diese Exoplaneten, also diese Planeten, die um andere Sterne als unsere Sonne kreisen, zu verstehen. Und wenn wir die uns anschauen, wollen wir eigentlich verstehen, aus was bestehen die, wie bilden die sich. Und wir wollen daraus dann eben auch ableiten, wie sich Planeten eben generell bilden, also auch unsere Erde sich geformt hat. Und um diese ganzen chemischen und thermischen Parameter abzuleiten, also wirklich die Beschaffenheit dieser Planeten, müssen wir auch wissen, wie sich die Gase in der Atmosphäre bewegen und was hat das für eine Implikation für das Entstehen von unserer Erde, von unserem Sonnensystem.
Eine andere wichtige Frage, die wissenschaftlich, aber auch wirtschaftlich relevant ist: Was bedeuten die sich ändernden Windverhältnisse für die Windenergie? Das Fraunhofer-Institut hat in Zusammenarbeit mit dem Climate Service Center Germany ein umfangreiches Forschungsprojekt über die Entwicklung der Winde in den nächsten 50 Jahren durchgeführt. Dabei kam heraus, dass zwar die Windstärken in Deutschland einigermaßen gleich bleiben werden, aber sich die Zeitpunkte von schwachem bzw. starkem Wind verschieben. Dr. Bernhard Stövesand ist Physiker und Leiter der Abteilung Windenergiesysteme beim Fraunhofer-Institut.
Das hat zur Folge, dass es eher eine Verlagerung aus dem Sommer herausgeht, mehr in die Wintermonate. Das ist für ein Energiesystem, was auf erneuerbaren Energien basiert, eigentlich keine schlechte Nachricht. Denn im Sommer gibt es halt sehr viel Solarstrom und im Winter hätten wir dann mehr Windenergie. Das wäre gesamtenergetisch für uns jetzt keine Katastrophe.
Was das für die Standortwahl neuer Windkrafträder bedeutet, muss noch analysiert werden. Wobei auch Gegenden, in denen durchschnittlich viel weniger Wind weht als etwa an Nord- und Ostsee, durchaus attraktiv sein können für die Gewinnung von Windenergie.
Grundsätzlich ist es schon so, dass in Bayern weniger Wind ist. Allerdings ist es auch so, dass Windenergieanlagen unterschiedlich gebaut werden. Und manche Windenergieanlagen werden so gebaut, dass sie eher für schwächere Winde ausgelegt werden und dann eben doch ertragreich Windenergie gewinnen können.
Windenergie ist auch für Neil Howe existenziell wichtig. Der über 60-jährige Brite arbeitet seit Jahrzehnten als Windsurflehrer. Er hat in der Ägäis, am Roten Meer, auf den Kanaren, in der Karibik gearbeitet und hat sich vor einigen Jahren im mexikanischen Los Cabos niedergelassen. Wind ist für ihn
Fuel. Wind is the fuel to drive my vehicle.
Treibstoff. Wind ist der Treibstoff, der mein Vehikel antreibt. Ohne Wind können wir nicht surfen, nicht windsurfen, kiten, wingfoilen. Wir brauchen Windenergie. Wenn ich daheim bin und den Wind durch die Fenster und um die Häuser wehen höre, motiviert mich das. Es gibt mir Energie und ich möchte sofort mit allem aufhören, rausgehen und spielen.
Auf dem Meer bei Los Cabos auf der Halbinsel Baja California sind Dutzende bunte Segel auf dem Wasser. Windsurfer aus aller Welt pilgern hierher. Denn es gibt ein Windphänomen, das ideale Bedingungen für die Wassersportler schafft. Im Inneren der Halbinsel ist Wüste, mit 3000 Meter hohen Bergen. Nachts wird es dort richtig kalt. Die kühle Luft strömt dann an die Küste und wird dort tagsüber extrem erwärmt. Und dadurch wird der Küstenwind El Norte angesaugt wie von einem Staubsauger. Die Folge? Eine kräftige, beständige Brise.
There's a large empty plain of land to the south of us.
Südlich von hier ist eine weite Ebene und wenn sich dort die Erde erhitzt, steigt die Luft auf und es entsteht ein Vakuum. Dieses Vakuum saugt den El Norte-Wind an, der aus dem Norden kommend vor der Küste weht. Entlang der langgezogenen Küste hier gibt es viele solche Ebenen und deshalb profitieren wir so vom El Norte-Wind.
El Norte ist ein wahrer Wind, wie die Meteorologen sagen. Also ein überregional auftretender Wind. Die Brisen, die er den Windsurfern beschert, werden dagegen als scheinbare Winde bezeichnet, also lokale Luftströme.
Mir ist egal, was mein Produkt erzeugt. Hauptsache, ich kriege das Produkt. Mein Produkt ist Luftbewegung. Es spielt keine Rolle, ob es ein großer, bekannter Wind wie El Norte, Scirocco oder der griechische Meltemi ist. Ob er aus Nord, Süd, Ost oder West weht. Hauptsache, er bewegt sich um den Ort, an dem ich bin. Und er ist beständig und stark genug. Wir nennen das den scheinbaren Wind.
Menschen, die sich beruflich mit Winden auseinandersetzen, haben in der Regel eine eher positive Beziehung zu ihnen. Windforscher Bernhard Stövesand hat dabei aber eine Nord-Süd-Kluft entdeckt.
Ich komme aus Norddeutschland und bin windgewohnt. Und habe festgestellt in Diskussionen oder in Gesprächen mit Menschen, die aus Süddeutschland, so aus Bayern zum Beispiel, kamen, dass sie das ganz furchtbar fanden, diesen ganzen Wind hier im Norden und so. Und da war ich so ganz erstaunt drüber. Also das geht mir nicht so, kann ich sagen. Dann bin ich eher beeindruckt von der Kraft, die quasi die Natur hat.
Atmosphärenwissenschaftler Hauke Schmidt empfindet ein zwiespältiges Gefühl gegenüber Winden.
Deswegen bin ich auch Wissenschaftler geworden, diese Faszination von Naturereignissen. Und dementsprechend ist es auch faszinierend, wenn Wind etwas stärker bläst als üblicherweise. Aber natürlich bin ich mir der Risiken auch bewusst.
Und für Windforscherin Julia Windmiller ist Wind ein Symbol von Lebendigkeit.
Ja, ich liebe Wind tatsächlich. Wenn es draußen windig ist, dann gehe ich sehr gerne raus, weil dann fühlt sich die Natur so lebendig an. Und das ist ein Gefühl, das mag ich wahnsinnig gern.
Wie entstehen Winde? Welche Windarten kennt man? Und gibt es wirklich mehr Stürme, mehr Flauten? Und was hat das mit dem Klimawandel zu tun? Das war ein Radiowissen über Windphänomene auf unserer Erde und im Weltall von Bernd-Uwe Gutknecht. Mehr Radiowissen-Beiträge über Klimaphänomene findet ihr in ARD Sounds. Und hier noch ein Podcast-Tipp. Bergfreundinnen, der Podcast für euer Leben mit den Bergen. Kadi, Lisa und Toni sind ziemlich unterschiedlich, aber genau das macht ihren Vibe aus. Was sie verbindet, ist ihre Liebe zu den Bergen und die Art, wie sie sich gegenseitig pushen, auffangen und inspirieren. Im Podcast nehmen sie euch mit nach draußen, treffen spannende Bergfrauen, teilen ihre Erfahrungen und sprechen über große Themen, die uns alle beschäftigen. Von Selbstvertrauen bis zu den Herausforderungen im Alltag. Die Bergfreundinnen gibt's in ARD Sounds.